Und wie das ja bei Krankheiten so ist, hat die sich nicht besonders für religiöse Zugehörigkeit interessiert und es sind also Heiden gestorben wie Christen. Und es war ein Pastor da in Australien, der hieß John Alexander Dowie. Und er war einfach ein ganz normaler Gemeindepastor, ist in einer Denomination groß geworden, die ihn gelehrt hat, dass Leiden und Krankheit Dinge sind, die von Gott kommen und die man annehmen muss und gegen die man sich nicht besonders wehren kann, außer natürlich mit medizinischer Hilfe, aber die hat halt absolut zu kurz gegriffen. Und auch seine eigenen Gemeindeglieder sind gestorben irgendwie an dieser Krankheit und irgendwann betraf es auch eine seiner Verwandten, die da halt im Krankenhaus dann lag und gestorben ist oder dabei war zu sterben. Und er las in der Bibel, in der Apostelgeschichte und blieb hängen an Apostelgeschichte 10, Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft und wie dieser umherzog, Gutes tat und heilte alle, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und das war eine Erkenntnis, die ihn getroffen hat wie ein Dampfhammer. Das war ihm auf einmal irgendwie total klar, wie das alles, wie was er über Jahre gelernt hat und was in seiner theologischen Ausbildung vorgekommen ist, dass alles nicht gestimmt hat irgendwie an diesem einen Punkt. Und er ist zum Krankenhaus gerannt, irgendwie wo halt gerade diese Verwandte im Sterben lag und kommt da an und schreit sie an und sagt ihr, du böser Geist, in Jesu Namen, fahr aus! Und seine ganzen Dienstkollegen, die auch im Krankenhaus waren, um da seelsorgerliche Hilfe zu leisten, schrien erstmal natürlich auf und sagten, ey, das kannst du nicht machen, irgendwie, so kannst du nicht mit Gottes Werk reden, irgendwie, du hast nicht diese Autorität. Und er wurde ganz wütend und sagte, das ist nicht mein Vater, das ist nicht von meinem Vater und schrie wieder diesen Geist an und die Frau war geheilt. Und danach starb auch irgendwie kein einziger mehr in seiner Gemeinde. Ja. Und er ist natürlich dann ziemlich schnell ausgeschlossen worden aus seiner Denomination, die da so gar nicht mit leben konnte, wie dass er jetzt diese andere Theologie da brachte. Und ist dann irgendwie als einer der ersten Pioniere oder vielleicht so der erste Pionier irgendwie der Heilungsbewegung nach Amerika gegangen, hat unter sehr hohem persönlichen Risiko und mit vielen persönlichen Verlusten wieder angefangen, in den Heilungsdienst zu kommen und Heilung zu predigen. Da waren alle gegen. Es gab irgendwie Zeiten, in denen er in einem Jahr 100-mal verhaftet worden ist, wegen ärztlichen Praktizieren ohne Lizenz, weil man das wohl irgendwie gar nicht gut fand, was er machte. Ja, ungefähr alle 3 Tage, genau. Es gab Straßenaufstände irgendwie von lokalen Mafia-Gemeinden, Gemeinden heißen die nicht Mafia, lokalen Mafia-Banden irgendwie gegen ihn. Es gibt irgendwie eine Geschichte, wo er da in seinem Büro sitzt irgendwie und der Heilige Geist sagt zu ihm, steh sofort auf und geh raus. Und er steht auf, geht raus irgendwie und gerade irgendwie als er auf der Straße ist, explodiert irgendwie eine Bombe unter seinem Schreibtisch. Also so jemand, der echt richtig irgendwie was erlebt hat irgendwie mit dem Herrn, weil er in eine Welt, die das überhaupt nicht wollte und wir die Wahrheit von Gottes Heilung hineingebracht hat. Und ich glaube, der große Knackpunkt in seinem Leben war, dass er eine Erkenntnis von Gott gehabt hat. Dass ihm irgendein Gedanke gekommen ist, der ihm noch nie gekommen ist. Und er wusste auf einmal, wie das ist von Gott und ich kann mein Leben darauf aufbauen. Und das hat so eine Autorität mir freigesetzt, dass er gleich die erste Person heilen konnte, obwohl er noch nie von einer Heilung gehört hat, irgendwie außer einer Bibel gelesen, noch nie geschweige denn eine Heilung gesehen hat. Und es hat trotzdem irgendwie diesen Glauben in ihm geweckt, dass es möglich war, diese ganzen Taten zu vollbringen und nachher irgendwie einen der größten Heilungsdienste ever in Amerika aufzubauen. Und das im Grunde genommen alles wie von einer einzigen Gottesbegegnung. Und was mir das zeigt, ist, dass wir es schaffen müssen, göttliche Wahrheiten in unseren Geist zu kriegen oder aus unserem Geist heraus, in unserem Verstand. Ich kann nicht genau hundertprozentig sagen, wie das funktioniert, aber wir müssen es echt schaffen, dass es uns tief innerlich ergreift, dass es nichts ist, was wir im Kopf haben und was wir abhaken, so ja, Gott kann heilen, Gott will heilen, Gott mag uns alle, sondern dass es irgendwie eine Erkenntnis wird, auf die wir unser Leben aufbauen können, die uns durchdringt, die Teil von uns wird und die eben dazu führen wird, dass diese Autorität da ist. Und ich habe gestern Nacht lange wach gelegen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gepennt habe irgendwie, weil die ganze Zeit, ich habe mich einfach hingelegt und habe angefangen zu beten und irgendwann war es 6:30 und ich musste aufs Klo und habe mich dann wieder hingelegt und habe dann irgendwie weiter gebetet und ja, irgendwann klingelte dann unser Wecker und das war 8 und dann habe ich nochmal eine halbe Stunde bis 8:30 geschlafen. Und ich habe für dieses Seminar gebetet und über dieses Seminar und mir sind 2 Bibelstellen gekommen, die eigentlich nichts mit Heilung zu tun haben, aber die mir doch irgendwie sehr wichtig geworden sind und die ich euch gerne irgendwie nochmal mitgeben möchte. Das eine ist für die, die es mitlesen wollen, 1. Korinther 6, Vers 16. Und da heißt es, dass wer dem Herrn anhängt, ein Geist mit ihm ist. Und ich glaube, das ist eine Stelle irgendwie, die unheimlich tief geht, aber die wenige Christen ganz verstanden haben. Wir haben immer so ein Konzept irgendwie davon, wenn Gott redet, dass es etwas ist, was von außen kommt. Und reden dann eben auch darüber, dass wir Gott suchen und dass wir dann seine Stimme hören und dass wir ein Wort Gottes empfangen haben, das zu uns gekommen ist. Aber eigentlich ist es nicht hundertprozentig biblisch, irgendwie das so zu sehen, obwohl es auch natürlich nicht ganz falsch ist. Aber eigentlich ist es biblischer zu sagen, wie dass wir den Geist Gottes und wir in uns haben, dass wir ein Geist mit Gott sind und dass deswegen eigentlich das, was Gott weiß und kann, in uns drin ist. Und es geht jetzt eigentlich lediglich darum, wie das, was schon in uns ist, aus uns wieder rauszukriegen, es nutzbar zu machen für unser Leben und unseren Dienst und nicht irgendwie etwas von außen zu empfangen und in uns reinzukriegen. Und der große Unterschied ist, dass dadurch, wie das wir ein Geist mit Gott sind, dass wir Sachen in uns drin haben, die wir begreifen können, ohne dass wir sie intellektuell erfassen. Und ich finde es sehr schwer, über diese Sachen zu reden, weil ich natürlich als Prediger auch auf der intellektuellen Schiene bin und irgendwie am besten irgendwie zu Köpfen reden kann. Aber das sind irgendwie Themen, über die man ganz schlecht irgendwie kopfmäßig reden kann, weil das ein echtes Herzensding ist. Aber es gibt irgendwie eine Möglichkeit, dass du in einem Wissen leben kannst, das du verstandesmäßig nicht ergreifen kannst. Und Jesus hat immer irgendwie vor diesem Problem gestanden, wenn er über das Reich Gottes geredet hat, dann fing er immer mit seinen Gleichnissen an und einige von denen fangen an so, ja, das Reich Gottes, wem soll ich es vergleichen? Es ist wie ungefähr, es ist so wie ein Samen und es ist so wie dieses und wie jenes. Und du hast gemerkt, dass er nicht genau sagen kann, das Reich Gottes ist so oder so, sondern er musste immer irgendwie einen natürlichen Vergleich finden und konnte dann sagen, so ungefähr ist es. Und das nicht, wie weil er selber das nicht verstanden hat, sondern wie er es an einer Stelle gesagt hat, irgendwie, dass es vielen Leuten, dass die nicht die Möglichkeit haben, das zu verstehen, wenn er klar mit ihnen darüber reden würde, aber dass es seinen Nachfolgern, seinen Jüngern gegeben ist, das zu verstehen, was er sagt. Und so haben wir eigentlich als Christen ein Vorrecht gegenüber der Welt, nämlich, dass wir Dinge verstehen, begreifen können, die wir nicht verstehen können. Und wir müssen es lernen, in einem Wissen zu leben, das nicht verstandesmäßig ist. Und das ist eigentlich die größte Schwierigkeit wie meines Seminars hier, irgendwie, dass ich intellektuell über etwas reden muss, was zu Herzen gehen muss. Und ich sag mal, es ist nie irgendwie Gottes Absicht, dass wir Dinge kapieren und nachher Bücher darüber schreiben können. Sondern es ist immer Gottes Absicht, dass Vertrauen in uns aufgebaut wird. Und du kannst irgendwie Vertrauen haben, während deinem Verstand das, was du machst und dem, den du vertraust, das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Philippa spricht an einer Stelle irgendwie von einem Frieden, der größer ist als aller Verstand. Und das heißt, du kannst einen Frieden haben, während eigentlich mir deine ganzen Gedanken sagen, so in dieser Situation kann kein Mensch Frieden haben. Und du eigentlich, wenn du auf deine Gedanken hören würdest, sagen müsste, ja stimmt, ich drehe jetzt mal eine Runde am Rad, hast eigentlich recht. Aber wenn du dann wieder in dich hineinhörst, merkst du, nee, ich habe Vertrauen zu Gott, ich habe Frieden. Und wenn ich mich auf diesen Frieden verlasse und auf dieses Unintellektuelle, Überintellektuelle verlasse, dann nimmt mein Leben eine völlig andere Wendung. Und ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, wie wir das, was in uns drin ist, rausholen können oder es mehr aktivieren können, was wiederum überintellektuell ist, aber es gibt einfach etwas, was wir damit machen können. Und so heißt es dann im 1. Korinther 14, Vers 2 müsste das sein, dass jemand, der in einer neuen Sprache redet oder in Zungen redet, dass er Geheimnisse spricht. Und die Sachen, die du im Geheimnis sprichst, das ist ja nicht für deinen Geist ein Geheimnis, sondern es ist für deinen Verstand ein Geheimnis. Dein Verstand denkt sich vielleicht die ganze Zeit, Alter, was mache ich hier für einen Quatsch, ey? Ich brabbel in so einer Babysprache irgendwie daher und wer weiß, ob das überhaupt von Gott ist. Aber dein Geist sagt die ganze Zeit, ja, es ist von Gott, es baut mich auf, es ist so gut für mich, in Sprachen zu beten. Und so glaube ich, dass eine Möglichkeit ist, in dieses Überintellektuelle hineinzukommen, einfach mehr in Sprachen zu beten. Und ich glaube, dass Sprachengebet etwas ist, was wir als Gemeinden dabei sind zu verlieren wieder. Es gab mal irgendwie eine Zeit, wo es ganz anders war, wo irgendwie in Sprachen super viel gebetet wurde, wo die Gabe gerade neu war, wo man richtig begeistert davon war, wo das absolut überbordend war und jeder nur noch in Sprachen beten wollte. Und es war gleichzeitig eine Zeit, wo richtig viel Offenbarung da war. Und momentan erlebe ich das irgendwie, dass das irgendwie aufhört. Ne? Also man betet weniger in Sprachen. Ich habe mal einen Prediger gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt irgendwie, aber der sagte, dass er das Gefühl hat, dass die Gabe des Sprachenredens in der Gemeinde durch die Gabe der Anbetung irgendwie immer mehr ersetzt wird. Irgendwie, dass man in der Anbetung das sucht, was man früher an Sprachenbeten gesucht hat, aber es natürlich irgendwie nicht in der gleichen Intensität findet. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich glaube, dass es in vielen Gemeinden wirklich so ist, und wie gerade in der charismatischen Szene, in der sich auch viele von uns sich tummeln, dass es wirklich so ist. Und wie man hat lange Anbetungsteile und hat da drin vielleicht hin und wieder mal so eine halbe Minute Sprachengesang oder irgendwie, wenn es mal hochkommt, ein ganzes Lied Sprachengesang. Aber es ist nicht mehr irgendwie, dass die Gabe des Sprachenbetens richtig im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, dass wir das ändern sollten und da wieder zu einer neuen Begeisterung kommen sollten, in einer Sprache des Geistes zu reden, irgendwie Sachen zu machen, die für unseren Verstand total Kolone sind, aber die trotzdem einen Sinn haben, weil wir mit Gott über das reden, was er in uns hineingelegt hat und uns das natürlich dann, wie es weiter im 1. Korinther 14 heißt, auch aufbaut. Ist ja klar, wir reden gute Sachen, irgendwie, wir reden gute Sachen mit Gott und es baut unseren Geist auf. Und je mehr unser Geist aufgebaut wird, umso mehr wird das natürlich auch dazu führen, dass Erkenntnis dann wieder in den Verstand hineinfließt, weil Sprachengebet auch immer irgendwie diese Dimension des Geistes öffnet und uns irgendwann auch helfen wird, intellektuell irgendwie etwas zu verstehen, was wir vorher nicht verstanden haben. Und so ist es für mich eigentlich immer eine Möglichkeit gewesen, Erkenntnisse zu kriegen oder Offenbarung über eine Sache zu kriegen, dass ich viel Bibel gelesen habe, irgendwie drüber nachgedacht habe und irgendwann kommt so ein Punkt, wo ich merke, wie mein Kopf ist einfach voll. Und dann gehe ich einfach eine Runde spazieren und bete eine halbe Stunde in Sprachen. Oder früher habe ich manchmal sogar eine Stunde oder zwei in Sprachen gebetet und einfach nur Kodia Bashantelia Kashibaria Sekiriab. Und irgendwie nach ein paar Minuten merke ich irgendwie, wie etwas sich aufbaut in mir und wie in meinem Kopf irgendwie Sachen klarer werden und ich Dinge verstehe, die ich noch nie vorher verstanden habe. Für Auslegung beten, genau, das ist auch noch eine Möglichkeit. Und in der Auslegung kriegt dann dein Verstand irgendwie wieder etwas von dem mit, was du da gerade betest. Und es ist der Hammer irgendwie, wie sehr Sprachengebet aufbaut. Und ich war gerade irgendwie da hinten so am Büchertisch und habe mir mitgesungen und mitgebetet. Und ich dachte dran irgendwie so, als das Sprachengebeten wieder angefangen hat. Das war 1901 in der Topeka Bible School. Irgendwie da ging das irgendwie auf einmal richtig los. Und die haben da ein Bibelstudium darüber gemacht, woran man von der Apostelgeschichte erkennen kann, dass jemand im Heiligen Geist getauft ist. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, eigentlich ist das sicherste Kennzeichen in Sprachen beten. Und zu der Zeit hat keiner in Sprachen gebetet. Das gab es halt einfach irgendwie nicht mehr. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben gefastet und haben gebetet und irgendwann irgendwie kam der Geist voll da rein und sie haben angefangen, in neuen Zungen zu reden. Und das war so ein Hammer, dass die erstmal eine Woche nicht mehr aufgehört haben. Die haben einfach weiter gebetet. Und dann kam das irgendwann an die Medien und es gab überall in der regionalen Presse und nachher irgendwie in den USA, in der landesweiten Presse, gab es Berichte über das Pfingstwunder an der Topeka Bible School. Und es war echt in aller Munde irgendwie, dass da auf einmal Leute irgendwie in einer Sprache reden konnten, die sie noch nie gehört hatten. Und dann kamen irgendwie Leute von der Regierung, irgendwie so Dolmetscher vom Auswärtigen Amt, irgendwie, die sich das angeguckt haben, um das zu erforschen, was da war, weil da halt Leute, die kaum Englisch reden konnten und kaum vernünftig lesen konnten, auf einmal lupenreines Chinesisch gesprochen haben. Und die Regierung konnte es einfach nicht verstehen. Die fanden das total abgefahren, wie was da irgendwie gegangen ist. Und das dann Gottesdienst für so voller Heiden, irgendwie, die da irgendwie gucken, boah, was machen die Christen denn eigentlich da? Und die waren total begeistert. Ey, die waren hin und weg. Die wollten gar nicht mehr in irgendeiner anderen normalen Sprache beten, die wollten einfach in Sprachen reden. Und so vieles von dem, was im Neuen Testament an 1. Korinther 14 so in der Gottesdienstordnung steht, ist, glaube ich, in einem solchen Gemeindezusammenhang geschrieben worden. Und wir haben manchmal Angst irgendwie davor, Geistesgaben in Gottesdienst einzusetzen, weil wir da im 1. Korinther 14 Anweisungen irgendwie dazu sehen, von denen wir meinen, dass wir sie nicht erfüllen würden, die aber für eine völlig andere Gemeindesituation geschrieben worden sind, nämlich für eine, die blühendes Leben hatte und mit dem, was wir irgendwie heutzutage an Geistesgaben leben, nichts zu tun hatte. Ich glaube, als das irgendwie losgegangen ist da, ne, in der Apostelgeschichte 2 irgendwie und auf einmal irgendwie alle ihre neckischen Feuerzungen so auf dem Kopf hatten und angefangen haben, in Sprachen zu beten, da war das so abgefahren, die wollten gar nicht mehr normal reden. Und ich kann mir auch vorstellen, als Petrus seine Pfingstpredigt gehalten hat, ne, und alle Leute, die dann in ihrer Sprache gehört haben, dass der einfach irgendwie in Sprachen geredet hat irgendwie und alle Leute haben es irgendwie dann per Auslegung irgendwie das gehört, irgendwie, was Gott ihnen dann gezeigt hat. Und so glaube ich, dass es im 1. Korinther 14 irgendwie auch einfach, dass es eine Gemeinde war, die genauso drauf gewesen ist, wie es da am Anfang, wie im 29. Jahrhundert gewesen ist oder wie es in Deutschland hier auch in der Mühlheimer Bewegung gewesen ist, als die Pfingstbewegung hier in Deutschland angefangen hat, dass einfach die Leute gottesdiensteweise nur in Zungen geredet haben. Und das ist ja irgendwie etwas, was wir nicht mehr wissen, ne? Aber irgendwie die Mühlheimer Bewegung hat irgendwie, als es angefangen hat in Deutschland mit der Pfingstbewegung, die haben Zungenkonferenzen gemacht. Und das waren Konferenzen, irgendwie da hat keiner Deutsch geredet. Und da, ich weiß nicht, ob es Lobpreis gegeben hat oder so, aber da kommen dann irgendwie Prediger nach vorne und reden für eine Dreiviertelstunde in Sprachen und das Publikum ist total begeistert, irgendwie, weil es sowas noch nie gehört hat. Und klar, dann kommen sofort die Kritiker und sagen, ja, das kann ja nur vom Teufel sein, weil 1. Korinther 14 sagt, dass alles irgendwie ausgelegt werden muss. Aber ich glaube, dass Paulus eigentlich begeistert irgendwie davon war, wie die Gemeinde so in der Fülle des Heiligen Geistes zu sehen, aber dass er so ein bisschen was kritisieren musste, nämlich so Leute irgendwie das... Mag ja Leute auch langweilen, wenn da irgendwie drei Leute irgendwie gleichzeitig vorne stehen und zwei Stunden in Sprachen reden und es kommt kein Wort irgendwie auf Griechisch und Hebräisch irgendwie und wenn dann ein Unkundiger reinkommt, sagt Paulus, der findet das komisch. Ist ja auch kein Wunder, dass er das komisch findet. Und deswegen dachte er, dann ist ja gut, wenn eine Auslegung dabei ist. Aber ich glaube, dass wir wieder in dieses Feuer reinkommen müssten. Und ich habe das selber erlebt, irgendwie, als ich mich vor... Ja, 13 Jahren, seit 13 Jahren bin ich richtig Christ irgendwie. Und als es dann irgendwie losgebrochen ist mit dem Sprachenbeten in unserer kleinen Gruppe, wir haben uns damals mit 20 Leuten oder sowas getroffen und wollten Gemeinde gründen, hießen damals Jehova Hardcore. Und irgendwann brach der Heilige Geist bei uns durch und wir konnten alle in Sprachen reden. Und das war echt der Hammer. Wir haben auf den Sofas rumgehüpft und haben die ganze Zeit in Sprachen gebrüllt und haben irgendwie telefoniert und haben uns am Telefon in Sprachen unterhalten. Also natürlich hat man nicht verstanden, was der andere jetzt gesagt hat. Und der hat auch nicht verstanden, was ich gesagt habe. Aber es war einfach hammeraufbaulich, weil irgendwie alles in so einem Geist von Sprachenbeten war. Und es war cool, es war richtig cool. Und es war eine Zeit, wo es erkenntnismäßig richtig nach vorne gegangen ist. Und deswegen glaube ich, wir sollten da wieder reinkommen. Wir sollten echt lernen, mit unserem Geist umzugehen. Und ich meine, wir nehmen uns dann immer vor, irgendwie so die größeren Geistesgaben irgendwie jetzt auszuüben, jetzt in Anführungsstrichen die größeren. Ich glaube nicht, dass es wirklich große und kleine gibt oder so. Aber es gibt Sachen, die uns erstrebenswerter erscheinen und die auch für die Gottesdienstordnung erstrebenswerter sind, so sagt Paulus das. Und dann wollen gerne irgendwie alle prophezeien und irgendwie manche wollen irgendwie gerne heilen und wollen irgendwie Gottes Geist auf diese Weise fließen lassen. Aber wir haben es noch nicht mal geschafft, so diesen ersten einfachen Schritt zu gehen und mit unserem Sprachenbet ordentlich umzugehen. Und ich hatte selber mal eine Zeit, wo das bei mir völlig eingeschlafen war und wo mir dann ein Freund gesagt hat, ich glaube, du solltest jeden Tag eine Stunde in Sprachen beten, damit das nicht irgendwie in Vergessenheit gerät. Und ich hatte damals immer so eine halbe Stunde Schulweg, war in der Berufsschule und habe dann immer irgendwie auf dem Weg irgendwie eine halbe Stunde in Sprachen gebetet und auf dem Rückweg auch wieder eine halbe Stunde in Sprachen gebetet, um einfach irgendwie wieder da reinzukommen in diese auferbauliche Kraft irgendwie des Sprachenbetens. Und es war der Hammer, es hat wirklich etwas mit mir gemacht. Und ich weiß nicht mal genau, warum ich jetzt die ganze Zeit über Sprachengebete rede, wo ich eigentlich über Heilung irgendwie reden. Ja, genau, weil es braucht, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass ihr das als Gemeinde braucht und dass ihr es als persönliche Christen irgendwie für euer Leben braucht, wirklich mehr in Sprachen zu beten. Und ich will jetzt hier nicht irgendwie gesetzlich klingen und sowas und klar, irgendwie man kommt auch in den Himmel, wenn man nicht in Sprachen betet, aber ich glaube, man kommt anders in den Himmel, wenn man nicht in Sprachen betet. Nämlich, wenn man in Sprachen betet, kommt man noch mit vielleicht 100 Leuten mehr in den Himmel und man irgendwie hat noch ein ganzes Schatzkästchen an Erfahrungen und Erkenntnissen, irgendwie, die man zwischendurch gesammelt hat, die man einfach mitbringt. Und so glaube ich, lasst uns das nicht, dass wir es nicht vernachlässigen sollten. Und wenn Paulus sagt, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen bete als ihr alle, irgendwie, dann sollte der unser Vorbild sein und wir sollten irgendwann im Himmel ankommen und sagen, du hast nicht mehr in Sprachen gebetet als ich. Ich habe mehr. Und wir sollten uns diese Mahnung von Paulus auch zu Herzen nehmen, wo er auch im 1. Korinther 14 sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen betet. Und manche Bibelübersetzungen sind feige und sagen, ich wollte, dass ihr alle mehr in Sprachen betet. Aber es ist im Griechischen ein Imperativ. Paulus sagt, ich will, dass ihr in Sprachen betet. Ich will, dass ihr alle in Sprachen betet. Und genauso sage ich das jetzt auch. Ich will, dass ihr alle in Sprachen betet. Und ja, ich glaube, dass jeder geisterfüllte Christ in Sprachen beten kann. Vielleicht klemmt in deinem Verstand noch ein bisschen was und du denkst irgendwie, das kann ja nicht von Gott sein und traust dich nicht, etwas auszusprechen oder so. Aber ich glaube, dass jeder geisterfüllte Christ in Sprachen beten kann und dass jeder es auch echt praktizieren sollte, weil es ein Tor ist zum Übernatürlichen. Und es ist so einfach, in Sprachen zu beten. Ich merke, es ist viel schwieriger, die Heilungssalbung fließen zu lassen. Das klappt mal und mal klappt es nicht, zumindest bei mir ist es so. Aber Sprachenbeten ist eigentlich was, das klappt immer. Und es ist so ein einfacher Zugang. Und ich glaube, dass es dadurch, dass es so einfach ist, auch der Zugang ist zu größeren Gaben oder zu mehr Herrlichkeit Gottes. Und dass es einfach deswegen wichtig ist, dass wir es nicht unter den Tisch fallen lassen, nicht zu kurz kommen lassen, sondern einfach verstärkt wieder anfangen, in Sprachen zu beten, weil es etwas ist, was eigentlich nicht ersetzbar ist. Und so will ich euch das irgendwie ans Herz legen, irgendwie, dass vieles, was ich jetzt heute auch sagen werde, wird nur im Geist verstehbar sein. Und ihr könnt euch das eigentlich nicht leisten, das abzuhaken. Ne? 1. Petrus, so. 1. Petrus 2, Vers 24. Ja, in seinen Wunden bin ich geheilt. Ja, habe ich schon gehört. Predige uns was Neues. Ich werde nichts Neues predigen. Ne? Irgendwie meine Bibel hat 22.000 Verse, eure hat auch 22.000 Verse irgendwie. Und ja, ihr kennt jeden Vers, über den ich predigen werde. Aber irgendwie, es ist trotzdem so, dass, glaube ich, bei keinem von uns alle dieser 22.000 Verse irgendwie aufgebrochen wurden und alles Leben, was da drin ist, irgendwie herausgeholt worden ist in unseren Geist hinein. Und dass wir es sehr wohl nötig haben, auch mal ein bisschen in Sprachen irgendwie darüber zu beten und im Geist irgendwie darüber nachzudenken, es vor Gott irgendwie zu bewegen, damit die Kraft, die da drin ist, rausgeholt wird. Und es darf nicht unser Fokus sein, irgendetwas mit dem Verstand zu verstehen, sondern es muss unser Fokus sein, dass wir es im Herzen verstehen, dass wir es im Geist verstehen. Und wenn eine Möglichkeit dazu ist, irgendwie einfach sich den Kopf voll zu hauen mit Bibelfersen und dann irgendwie eine Weile irgendwie der Kariaba Shemdel Yakodaba Shechias zu sagen, ey, dann sollten wir das echt wahrnehmen. Dann sollten wir es wahrnehmen, weil es wichtig ist. Und ich glaube, dass wir auch gleich nochmal irgendwie kurz zusammen in Sprachen beten werden, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, irgendwie das hier dadurch, dass wir in Sprachen beten, etwas freigesetzt wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Gott irgendwie einen Traum irgendwie wieder hervorholen wird, den manche von euch irgendwie vergessen haben oder ja, der unterm Alltagsschutt irgendwie begraben ist und dass Gott irgendwie heute mit Träume wieder ins Leben rufen möchte und den Träumen wieder eine neue Kraft geben will und neue Visionen wecken will. Und ich glaube, dass es auch irgendwie etwas mit diesem Sprachengebet zu tun hat. Aber ich möchte noch was Zweites irgendwie sagen aus der Zeit der ersten Pfingstbewegung, auch irgendwie etwas, was unpopulär geworden ist in unseren Gottesdiensten und in unserer normalen geistlichen Praxis, die ich aber selber irgendwie als sehr segensreich erlebt habe, immer wenn ich das gemacht habe. Und zwar gab es so um den Jahrhundertwechsel, also vom 19. und 20. Jahrhundert oder so in der ersten Zeit des 20. Jahrhunderts, auch noch bis in die 40er hinein, so Smith Wigglesworth schreibt irgendwie manches Mal davon, gab es in der Pfingstbewegung so etwas, das nannten sie Warteversammlungen. Ich weiß nicht, ob das schon mal einer von euch gehört hat. Und das ist, gerade das ist cool, im Grunde ist das total schräg und das ist irgendwie etwas, was du heute echt kaum noch machen kannst. Und sie haben einfach gesagt, wir warten darauf, dass Gott etwas tut. Und so hast du eine Halle da gehabt, irgendwie, die voll war mit 500 Leuten, von denen keiner vorbereitet war und es gab kein Programm und alle haben gesagt, wir stehen jetzt hier und sagen nichts und warten irgendwie so lange, bis Jesus etwas tut. Und dann haben sie da gestanden, manchmal stundenlang, schätze ich mal, ich weiß nicht genau, wie lange das gedauert hat, aber sicherlich manche Mal irgendwie, wo es mehr als eine Stunde gedauert hat, vielleicht zwei Stunden gedauert hat und dann ist irgendwann so der Erste nach vorne gekommen und hat gesagt, ja, ich bin hier mit Krücken hingekommen und Gott hat mich gerade irgendwie in der Wartezeit geheilt. Und dann kam wieder der Nächste nach vorne und sagt, ja, ich habe eine Predigt irgendwie empfangen, während ich auf den Herrn gewartet habe. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich habe eine Zungenrede und dann kommt irgendwie einer, ja, ich habe irgendwie eine Auslegung dazu. Und das ist, wir haben oft so eine Instant-Religion uns angeschafft und sagen wir müssen alles sofort haben. Wir können es uns nicht leisten, auf irgendetwas zu warten. Und ich werde nachher noch einiges zum Zeitfaktor sagen, wie wenn es um Heilung geht. Aber wir sollten uns irgendwie klar sein irgendwie darüber, dass es Dinge gibt, auf die man warten muss und dass es gut ist, irgendwie Zeit einzukalkulieren und dass Gott sich nicht immer an unseren Zeitplan hält und sich auch nicht immer irgendwie von uns zur Eile antreiben lassen wird, sondern dass es eigentlich unsere Einstellung sein sollte, ich warte auf Jesus und ich will das machen, was Jesus mir sagt. Und dann kann es auch mal sein, irgendwie, dass wir uns echt demütigen und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal eine Stunde hin und wenn ich nicht sofort eine Gänsehaut kriege, dann stehe ich nicht wieder auf und bin enttäuscht und beleidigt, und wie dass mein Gott kaputt ist, sondern ich warte jetzt einfach so lange, bis Gott etwas macht. Und wir haben diesen Spirit irgendwie des Wartens auf den Herrn irgendwie verloren. Wir sind hektische Leute geworden, irgendwie unsere Zeit ist sowieso irgendwie super hektisch und wenn irgendwie ein Gottesdienst mal irgendwie mehr als eine Stunde dauert oder zwei, dann sind wir auch irgendwie schon gleich irgendwie unzufrieden, weil der Braten irgendwie schlecht wird und weil wir noch zum Konzert müssen und was weiß ich was nicht alles. Aber ich glaube, wenn wir eine Zeit haben wollen, in der es wirklich Erweckung gibt, dann müssen wir uns vielleicht daran gewöhnen, irgendwie, dass ein Gottesdienst mal nicht irgendwie drei Stunden dauert, sondern dass ein Gottesdienst mal irgendwie drei Tage dauert, wo die Herrlichkeit des Herrn irgendwie so groß ist und wie das man einfach irgendwie nicht mehr rausgehen kann. Und da müssen wir vielleicht auch mal irgendwie damit leben, wie dass der Prediger irgendwie mal vier Stunden predigt oder sowas, wenn gerade irgendwie die Lehrsalbung auf ihm ist und wenn die Lobpreisband einfach nicht irgendwie aufhört, irgendwie Lobpreis zu machen, weil gerade irgendwie so eine Lobpreissalbung da ist. Oder wir müssen uns vielleicht echt mal irgendwie dran gewöhnen, dass wir mal irgendwie zusammenkommen und zwei Stunden schweigend darauf warten, dass Gott irgendetwas macht. Aber ich glaube, dass wir mit der Betriebsamkeit und der ganzen Hektik, die wir immer haben, sowieso unheimlich viele Sachen verpassen, die Gott in unserem Leben machen will, weil wir die ganze Zeit viel zu zugedröhnt sind, um alles so mitzukriegen, was Jesus von uns will. Ja, genau, es lebe die Struktur. Fürchterliches Ding. Also ich meine, ich bin für Struktur, auf jeden Fall irgendwie. Und die Bibel sagt auch irgendwie vieles für Struktur. Aber sie muss den Menschen dienen. Und wenn Gott irgendwie etwas anders machen will und wenn Gott einen anderen Zeitplan will, dann sollten wir nicht irgendwie anfangen zu knöttern, sondern sollten wir sagen, yes, Sir. Und wenn irgendwie das irgendwie, was Gott mir verheißen hat, irgendwie prophetisch irgendwie erst in 15 Jahren eintritt, dann sollten wir nicht irgendwie nach einem Jahr irgendwie schon sagen, war wohl doch keine Prophetie vom Herrn, sondern sollten wir sagen, okay, ich warte jetzt irgendwie so lange, bis es passiert. Ich warte so lange, bis es passiert. Okay, bevor ich, ja, ich wollte ja auch noch ein bisschen predigen hier gleich und lehren und so. Und deswegen lass uns doch einfach mal irgendwie, steht doch mal auf. Steht doch mal auf hier. Und wir machen jetzt einfach mal eine Zeit, wo wir einfach nur leise und wirklich leise jeder für sich in Sprachen beten. Nicht irgendwie so wie im Vorgebet, so mit laut rumbrüllen oder so, sondern einfach irgendwie so leise irgendwie für uns irgendwie und gucken, was der Herr dir sagt und was der Herr in dir an Träumen wieder hervorholt und reanimiert irgendwie an Dingen, von denen du denkst, dass sie schon längst irgendwie gestorben sind. Und ich glaube, dass hier einiges irgendwie passieren wird in so einer Zeit. Irgendwie. Vielleicht wird das kein anderer mitkriegen, aber lass uns einfach mal Zeit nehmen, auf den Herrn zu warten und ein bisschen zu plappern und mal gucken, was passiert. Wenn irgendjemand einen Eindruck hat, irgendwas, was Gott dir gesagt hat, dann wäre es jetzt die Möglichkeit zu sagen.
Ich habe da gestern schon so ein Bild bekommen für die Gemeinde, und zwar, dass wir als Gemeinde ein Boot sind, also ein großes Schiff mit Segeln. Wir haben die Segeln aufgespannt und Gott ist so quasi so der Wind, der uns nach vorne bringt. Und jetzt hatte ich so quasi so den zweiten Teil, sodass wir mit dem Wind Gottes im Segel über die Ziellinie gefahren sind. So, das hatte ich irgendwie so, dass Gott uns als Gemeinde weiterbringt, immer nach vorne. Dass wir einfach so auf den Herrn vertrauen sollen, unsere Segel ausbreiten.
Das nehmen wir.
In Psalm 23 hat Gott uns gesagt, dass er einen riesenfetten Tisch im Angesicht unserer Feinde aufgebaut hat. Und da steht alles drauf. Und ich hatte so ein Bild. Da steht dieser riesen Tisch mit allem drauf, was wir brauchen. Gott steht dahinter in seiner Herrlichkeit. Wir toben und tanzen davor rum, nur das ist ein Haken an der Sache. Wir haben zwischen uns und dem Tisch und Gott eine Spiegelwand aufgebaut. Wir sehen die ganze Zeit nur uns. Wir sehen im Spiegel andere Gemeinden, gucken, was die machen, gucken wieder auf uns, gucken, was die machen. Aber wir sehen diesen Tisch nicht. Wir wissen von dem Tisch, wir kennen diesen Tisch nur von Hörensagen. Aber wir stehen vor dem Tisch und sehen uns nur in diesem Spiegel. Aber von dem Spiegel steht ein Hammer. Und der Rest liegt an uns. Es liegt nicht an Gott.
Halleluja. Und jetzt Preisfrage an euch. Was ist der Hammer? Genau, ein Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Oh Jesus, danke.
Ich hatte auch noch was, und zwar fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann auch immer wieder dieses, hab keine Angst. Ich habe alles getan. Ich habe schon alles getan, du brauchst es nicht mehr. Ich habe es getan. Habt keine Angst.
Ja, also das war vorhin beim Lobpreis, und zwar habe ich uns so gesehen, wie einfach so Regen fällt. Und das war halt einfach so die Salbung und der Heilige Geist so vom Himmel. Und es war so, das war einfach permanent. Und es regnete und regnete und regnete. Und das Wasser fing an zu steigen, und wir haben einfach rumgepatscht wie die kleinen Kinder so in den Pfützen und hatten irgendwie total Spaß und haben überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, was wir machen, sondern wir wussten einfach so, hey, es kommt und es wird nicht aufhören, die Quelle wird nicht versiegen, und wir können damit spielen, wir können uns frei fühlen.
Ja, ich hatte wieder mein Lieblingsbild aus der Hesekiel-Stelle, wo die toten Gebeine am Boden liegen und wo dann Hesekiel darüber prophezeit, die dann zusammenrücken und dann eine mächtige Armee werden. Und ich glaube, das ist echt die Berufung unserer Gemeinde. Und ich will sehen, dass die Leute hier in Bielefeld, ja, die am Boden liegen, die schon tot sind, ne, dass die wieder aufstehen und dann, Mann, mächtige Männer und Frauen Gottes werden. Jo.
Amen, wir nehmen uns das. Ich nehme es mir vor, eure Gemeinde. Ihr seid gesegnet damit. Das ist echt Wort Gottes hier. Das ist Wort Gottes. Ja, ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen. Das waren übrigens gerade 5 Minuten. 5 Minuten Sprachengebet und Warten auf den Herrn. Mehr war das gar nicht irgendwie. Und das kann man trainieren. Wir haben neulich so ein Männergebetstreffen gemacht und haben gesagt, wir beten jetzt 1/4 Stunde in Sprachen. Da war sogar einer bei, der konnte gar nicht in Sprachen beten, aber der hat auch mitgemacht. Und das war echt richtig cool, das war anstrengend. 1/4 Stunde irgendwie so zu fünft irgendwie da in Sprachen beten, aber es war echt richtig cool, eine richtig, richtig gute Zeit. Ja, ich habe gerade schon gesagt, es ist wichtig, Zeit einzuplanen. Ich bin jetzt auch schon in meinem Thema drin, irgendwie, also keine Sorge, wir machen nicht 2 Stunden länger irgendwie heute Abend, vielleicht eine oder so, keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Aber ich bin auch schon irgendwie in meinem Thema. Es ist wichtig, Zeit einzuplanen bei dem, was wir hier machen. Einer der größten Heilungsprediger, die ich überhaupt kenne, Kenneth Hagin, hat mal gesagt, der Weg zur Heilung ist selten eine Autobahn, sondern meistens dauert das halt irgendwie eine ganze Weile, irgendwie bis Heilung kommt. Irgendwie man muss sein Denken erneuern, es geht irgendwie nicht über Nacht. Und ich dachte mir, gut, wenn der das schon sagt, irgendwie, dann muss das stimmen, der hat richtig Erfahrung damit. Und es deckt sich auch mit meiner eigenen Erfahrung. Ich war im November 2004 in einer bekannten Gemeinde in Süddeutschland in der Herbstbibelschule. Und ich war... Ups. Und ich habe den Virus bekommen. Ja, und ich war, ehrlich gesagt, also noch nicht mal besonders begeistert oder so oder beeindruckt oder sowas. Also ich habe mich da ziemlich schnell auch als ziemlicher Kritiker geoutet und habe die meiste Zeit in der Pension gesessen und Bibel gelesen. Aber ich war in einem der letzten Gottesdienste da und Helmut Bauer hat gepredigt und ich hatte ein super gutes Zeugnis wie vom Heiligen Geist und merkte irgendwie einfach, dass Gott sagt, wir nimm das, was der dir sagt, das ist richtig gut. Und während der Predigt irgendwie hatte ich einen Eindruck und Gott sagte, geh hinten in den Buchladen und links ist ein Regal, unten steht irgendwie eine Reihe mit Heilungskassetten, die kauf. Und ich bin in den Buchladen gegangen, habe es also genauso gefunden, irgendwie das Regal war da, die Heilungsserie war auch da, ich hatte auch noch genug Geld mit und habe die dann gekauft. Und wusste also da, jetzt hatte eine neue Reise angefangen und Gott will irgendwie, dass ich Heilung anfange zu entdecken. Vorher war das für mich immer so eine etwas kuriose Sache und ich hatte auch große Berührungsängste mit der Glaubensbewegung und dachte irgendwie so, die ganzen Health-Wealth-Preacher da, so Heilungs- und Wohlstandsprediger, irgendwie das sind alles mit komische Leute mit Stretchlimousinen und weißen Anzügen und irgendwie mit denen will ich eigentlich gar nichts zu tun haben und merkte einfach, wie der Heilige Geist mein Herz echt sehr angefangen hat aufzuweichen und gesagt, ja, ich will aber, dass du dich damit beschäftigst. Und dann habe ich vielleicht noch ein bisschen rumgeknattert, aber eigentlich auch nicht mehr lange und habe gesagt, okay, yes, Sir, wenn du das willst, dann werde ich mich auf jeden Fall damit beschäftigen. Wer rechnen kann, das ist jetzt 2,5 Jahre her, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr irgendwie als 2,5 Jahre. Ich bin immer noch auf der Reise, habe mittlerweile fast ein 50 Bücher irgendwie über den Heilungsdienst zumindest gekauft, einige davon auch gelesen, fast 40. Habe, ich weiß nicht, wie viele Kassetten darüber gehört. Wir fahren manchmal nach Wiesbaden zu Heilungsgottesdiensten, um mal zu gucken, wie die Salbung in Operationen sich verhält. Und wie ein mir früher sehr nahestehender Prediger irgendwie aus Lüdenscheid sagen würde, die Salbung. Halleluja. Ihr fahrt doch nicht von hier aus nach Lüdenscheid, oder? Wie lange fährt man denn da? Okay, das geht ja auch noch. Gut, nach Wiesbaden fahren wir auf jeden Fall länger. Und also bemühe mich wirklich sehr, da reinzukommen. Habe super viele Stellen auswendig gelernt, wie darüber meditiert und gebetet und sowas. Ich glaube, es ist in der Zeit kein Tag oder zumindest keine Woche vergangen, ohne dass ich irgendwie über Heilung gebetet habe, Salbung freigesetzt habe und alles Mögliche. Und merke, ich bin immer noch nicht am Ende angekommen. Also ich erlebe erheblich mehr irgendwie, als das früher gewesen ist. Ich habe mein ganzes Leben hindurch Heilungen erlebt, aber es war immer bloß kleckerweise hier mal was und da mal was. Aber jetzt so in der letzten Zeit, irgendwie seit ungefähr Dezember letzten Jahres, irgendwie geht es also schon ziemlich ab und das passiert regelmäßig. Wir haben sicherlich jedes Wochenende ein Heilungszeugnis in der Gemeinde, manchmal irgendwie sogar mehrere. Es kommt in die Hauskreise hinein und es passiert einfach immer mehr auf dem Heilungssektor, aber immer noch ohne, dass ich das Gefühl habe, dass es schon total durchgebrochen ist. Und ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass das so lange dauern würde. Ich habe mir dann ein Notizbuch gekauft, um die Sachen aufzuschreiben, die ich gelernt habe und bewahren wollte. Und dachte irgendwie so, ja, mal gucken, ob ich ein Notizbuch vollkriege. Mittlerweile bin ich kurz davor, das vierte anzufangen irgendwie. Und das ist immer noch einige gekauft und da auf Halde. Und glaube, dass es wahrscheinlich noch länger dauern wird, bis ich sagen kann, dass ich richtig reingekommen bin. Ich bin mittlerweile getröstet darüber, weil ich festgestellt habe, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass es buchstäblich fast jedem Heilungsprediger so gegangen ist, den ich kennengelernt habe und dessen Leben ich studiert habe. Ich war sehr überrascht, mir darüber festzustellen, dass der große Smith Wigglesworth, den wir ja alle irgendwie so schätzen oder auf jeden Fall einige von uns sehr schätzen, dass er Ende 40 war, irgendwie als er richtig in den Dienst reingekommen ist. Also er war auch kein junger Mann irgendwie, als er die Geistestaufe empfangen hat, sondern er war echt schon in einem fortgeschrittenen Alter, ne, und hat danach immer noch 40 Jahre irgendwie gepredigt und hat ja wahnsinnige Wunder erlebt, ne. Ich muss sagen, Smith Wigglesworth ist echt einer meiner Favorites. Ich habe jetzt irgendwie so seine Complete Preachings oder Sermons gekauft, irgendwie fast 1000 Seiten, irgendwie so ein dickes Buch und lese dann irgendwie immer wieder drin. Und er hat ja über Jahre hinweg eine total abgefahrene Methode, um Gottesdienste anzufangen. Ne? Er hat nicht irgendwie ein Anspiel gemacht oder irgendwas Peinliches, sondern es war eigentlich immer das Gleiche. Der Erste, der hier auf der Bühne ist, wird geheilt, egal von welcher Krankheit. Und egal von welcher Krankheit. Und dann ging natürlich immer der große Run los und das hat irgendwie jedes Mal funktioniert. Und da haben natürlich irgendwie dann auch alle Leute irgendwie mal ganz ordentlich zugehört, was er danach gesagt hat, weil das einfach der Hammer war, total übernatürlicher. Und ich sage, hey, ich will das haben. Ne? Das ist mir egal, wie lange das dauert, wie lange ich dafür beten muss. Ich muss das haben. Also es ist nicht mal nur, dass ich es will oder möchte. Ich muss das haben. Ich kann ohne das echt nicht mehr leben. Ich kann mir nicht vorstellen, meinen ganzen Dienst irgendwie ohne so eine Kraft zu verbringen. Es ist ja diese tolle Geschichte, irgendwie Smith Wigglesworth fährt im Zug irgendwie mit ein paar Leuten irgendwie und er sagt, ja, keine Gelegenheit, irgendwie ein bisschen was vom Herrn zu sagen und total traurig irgendwie darüber, geht aufs Klo, betet, kommt wieder, betritt das Abteil und das ganze Abteil irgendwie fällt irgendwie heulend auf die Knie und fängt an, Sünden zu bekennen. Boah, Hammer. Ich habe es dreimal erlebt, irgendwie, dass mich, oder viermal, irgendwie, dass mich jemand irgendwie auf meinen Glauben angesprochen hat, mit dem ich überhaupt nicht geredet habe und kein christliches T-Shirt und nix. Und das fand ich schon irgendwie stark, aber irgendwie, das ist nochmal eine völlig andere Dimension. Oder er sagt irgendwie, er fährt mit dem Schiff irgendwie von Indien irgendwie nach England oder sowas und irgendwie auf der Reise hat sich fast das ganze Schiff bekehrt irgendwie, ne, weil er mit den Leuten geredet hat, hat ein paar geheilt und sowas und es sind einfach Sachen da passiert irgendwie ganz natürlich, weil diese Kraft da ist. Und das ist einfach irgendwie so eine völlig andere Dimension von Kraft und Autorität und Power oder wie auch immer du das irgendwie nennen möchtest, als das, was wir haben. Und ich glaube, dass es sich lohnt, irgendwie da hineinzubeten und es sich lohnt, irgendwie dafür zu kämpfen, weil wir es mit weniger uns nicht zufrieden geben sollten. Aber es wird Zeit kosten. Ein anderer Mann, den ich sehr bewundere, John G. Lake, ich weiß nicht, kennt ihr den? John G. Lake hat irgendwie die Healing Rooms eröffnet, das muss irgendwann in den 30ern wahrscheinlich gewesen sein, so des 20. Jahrhunderts. Und er hat halt in Spokane irgendwie Räume angemietet und sie haben da regelmäßige Heilungsveranstaltungen gemacht und für alle Kranken gebetet. Und es sind in 5 Jahren sind 100.000 ärztlich attestierte Heilungen passiert, übernatürlicherweise. 100.000 in 5 Jahren. Und ich hatte, hey, der Typ ist wahrscheinlich Naturtalent gewesen, bis ich dann gelesen habe, dass er 12 Jahre gebraucht hat, um da reinzukommen. 12 Jahre lang wusste er, dass Gott das machen kann, aber es ist nicht passiert. Er war irgendwie Missionar in Afrika irgendwie und hat irgendwie schlimme Dinge erlebt. Irgendwie sein halbes Team ist verhungert, inklusive seiner Frau, die dann irgendwie tot war, irgendwie, als er vom Missionstrip wiedergekommen ist, weil sie nicht genug zu essen hatten. Und irgendwie ist es nichts Übernatürliches eigentlich da passiert. Ne? Und dann hat er 12 Jahre, wo er dafür gebetet hat, dass das passiert. Und Zeitgenossen sagen, wie dass er total crazy gewesen ist in der Zeit, irgendwie, dass er manchmal irgendwie in der Fußgängerzone angefangen hat zu heulen und auf die Knie gefallen ist und gebetet hat irgendwie dafür, dass das endlich durchbricht. Und es hat einfach so lange gedauert, bis es dann wirklich passiert ist. Und es ist passiert, genau, es ist passiert. Und ich glaube, dass viele Leute irgendwie nach 6 Jahren irgendwann die Flinte ins Korn geschmissen hätten und nicht das erlebt haben, was Gott für sie hatte. Und heute kam irgendwann ein Bibelvers im Gottesdienst, oder ich weiß nicht, ob wir den gesungen haben, wie das in Christus verborgen sind, alle Schätze und wie der Herrlichkeit. Und mir ist eingefallen, wie dass ich was dazu sagen möchte, nämlich, dass es natürlich Christus diese Schätze nicht vor uns verborgen hat, sondern dass er sie für uns verborgen hat. Und dass er möchte, wie dass wir uns aufmachen, um diese Schätze zu finden. Und das ist wie ein Ostereiersuch, ne? Du kannst so dein ganzes Leben damit verbringen, ein herrliches Geheimnis nach dem anderen von Gott zu finden und aufzumachen und für dich urbar zu machen. Und das ist der christliche Lebensstil. Wir suchen die ganze Zeit die Sachen, die Gott für uns verborgen hat. Und wenn wir sie dann gefunden haben, dann freuen wir uns wie ein Schneekönig irgendwie über das, was wir da haben. Aber wir sollten echt irgendwie mit Respekt irgendwie die Väter irgendwie dieser Bewegung sehen und ich finde, dass es gut ist, irgendwie da auch immer ein bisschen Kirchengeschichte irgendwie zu studieren und irgendwie zu gucken, wie was denn irgendwie früher passiert ist und wie andere Leute in diesen Dienst hineingekommen sind, nachdem wir uns so sehen. Und wir werden auf jeden Fall merken, wie dass jeder irgendwie einen harten Weg hinter sich hatte, dass jeder auch einen langen Weg hinter sich hatte und dass es normal ist, dass es einfach dauert. Und ich weiß, das ist jetzt keine gute Botschaft oder nichts, worüber sich die meisten Leute freuen werden, aber es ist nun mal die Wahrheit. Und ich fange eigentlich fast jedes meiner Seminare an mit Worten aus Winston Churchills Antrittsrede, als er zum ersten Mal Premierminister gewählt worden ist, das mal irgendwann in den 40ern, 42, 43 oder sowas. Und er sagte, Freunde, ich will ehrlich sein, ich habe euch nichts zu bieten, außer Blut, Schweiß, Tränen und Arbeit. Und ich will auch ehrlich sein, ne? Wenn wir über einen Heilungsdienst reden, dann habe ich euch nicht viel zu bieten, außer Blut, Schweiß, Tränen, Arbeit und natürlich ein richtig gutes Ziel irgendwie am Ende. Aber es wird es wirklich kosten. Es wird Blut, Schweiß, Tränen, Arbeit kosten. Und es wird irgendwie, du wirst dir manchmal eine blutige Nase an dir selber holen, irgendwie mit der Auseinandersetzung mit dir. Du wirst mit Gott ringen, du wirst mit dem Feind ringen, du wirst mit dem Wort ringen und es wird kein Zuckerschlecken sein. Aber am Ende steht etwas richtig Gutes. Und wenn du dann einmal drin bist, dann glaube ich irgendwie, dass es auch wirklich einfach sein wird, aber irgendwie der Weg dahin ist halt nun mal nicht einfach. Es hat viel damit zu tun, seinen Verstand zu verändern, sein Denken zu verändern. Römer 12, Vers 2 sagt das, dass wir unser Denken erneuern sollen oder dass wir uns selbst verändern sollen durch die Erneuerung unseres Denkens. Und das dauert nun mal Zeit. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, warum das denn so lange dauern muss, um in den Heilungsdienst reinzukommen in Europa. In anderen Ländern ist das ja irgendwie ganz anders. Wenn du mal nach Afrika guckst oder sowas, da passieren halt einfach Wunder. Aber übrigens Afrika, wisst ihr, wie Reinhard Bonnke in den Heilungsdienst gekommen ist? Neulich eine Predigt von ihm gehört, da hat er das erzählt. Und er war Missionar in Afrika und es ist nichts gegangen. Er hat irgendwie immer vor 20 Leuten gepredigt und sich an einer Bushaltestelle gestellt und Traktate verteilt, die keiner lesen wollte. Und wenn es irgendwie richtig gut war, hat er mal 100 Leute im Gottesdienst gehabt und hat denen dann irgendwie das Evangelium verkündigt und es hat sich irgendwie einer im Jahr bekehrt und es war total langweilige, fruchtlose Arbeit. Und dann hörte er, es gibt einen Heilungsevangelisten in einem anderen afrikanischen Land. Und er fährt hin und sieht, der hat ein Zelt und da kommen irgendwie Leute irgendwie zum Glauben und er heilt irgendwie die. Und er sagt, hey, du musst unbedingt irgendwie zu mir nach Namibia, war er glaube ich da, musst unbedingt zu mir nach Namibia kommen irgendwie und da mal mit deinem Zelt evangelisieren. Und nach einer Weile hat er den breitgeschlagen und er sagt, okay, ich komme. Und dann machen sie große Evangelisation irgendwie noch und das ist der erste Abend und schon irgendwie groß angekündigt, wie Zeichen und Wunder werden passieren und Tote werden aufstehen und blinde Augen werden aufgetan werden. Und dann das Zelt ist aufgebaut und wir sind schon ein paar tausend Leute im Zelt und der Typ fängt an zu predigen, hört wieder auf und sagt so, Bonnke, brich den Gottesdienst ab, hier passiert heute nichts. Und Bonnke so, ja, kann ich nie machen hier, total viele Leute, wer kann es mir nicht antun? Und er so, doch, muss echt sein, irgendwie, wir können morgen hier weitermachen, ich werde morgen dann für die Kranken beten, aber heute werde ich nicht für Kranke beten. Und irgendwann Zähne knirschen, okay, wir hören jetzt auf, und wir aber morgen wird es richtig abgehen. Und nächsten Morgen steht er auf, fährt am Zelt vorbei, das Zelt irgendwie noch voller als vorher, die Leute irgendwie voller Erwartung, total gespannt. Und er sich schon, hurra, irgendwie heute geht's richtig ab und fährt irgendwie zum Hotel, um den Mann Gottes abzuholen. Und dann kommt er ihm entgegen in Reisekleidung und hat einen Koffer gepackt und sagt, ja schön Reinhard, dass ich dich noch treffe, irgendwie, ich fahre jetzt irgendwie nach Hause. Der Heilige Geist hat gesagt, ich soll heute nicht mehr predigen. Und Bonnke, das kannst du nicht machen. Ich war gerade im Zelt, 5000 Leute, alle total begeistert und du gehst jetzt predigen. Und er, nein, ich gehe nicht predigen. Du predigst, nein, ich gehe nicht predigen. Und irgendwann, okay, in Ordnung, dann ja, fahr halt irgendwie nach Hause. Und er fährt irgendwie zu seinem Zelt und auf diesem Weg, da kommt irgendwie der Heilige Geist über ihn und er kommt zu seinem Pastorenteam da irgendwie von den anderen Leuten, die auch da waren und sagt, der Typ ist gegangen, aber der Heilige Geist ist da und ich werde heute predigen und ich werde heute Wunder vollbringen. Und also ein bisschen skeptisch, so, naja, okay, probier mal. Und er geht irgendwie auf die Bühne und der Heilige Geist fällt und irgendwie erstmal sein Dolmetscher, und wir hatten damals auch auf Deutsch gepredigt und Dolmetscher hat übersetzt, ist dann erstmal unter der Kraft Gottes umgefallen und konnte nicht mehr dolmetschen. Und dann auf einmal irgendwie kommt voll die Power über ihm und er sagt irgendwie, jeder, der hier blind ist, wird geheilt werden. Und drei Leute melden sich und er brüllt irgendwie in voller Lautstärke, seid geheilt. Und sie geben Zeugnis und sagen, ja, wir können sehen. Und dann ist es total explodiert irgendwie und jede Menge Leute sind geheilt worden und er konnte die ganze Nacht nicht schlafen, wusste, dass sein Dienst jetzt irgendwie auf einem ganz anderen Niveau ist. Ah, ich liebe die Geschichte. Also müsste ich das mal im Original anhören. Es gibt so eine französische Website, Enseignement, oder wie man es immer ausspricht, irgendwie dann könnt ihr die runterladen auf Englisch mit französischer Übersetzung. Und das ist echt, oh, ist der Hammer, irgendwie das zu hören. Gut, dass der, ich glaube, es war echt vom Heiligen Geist, dass der abgereist ist. Und heute, jetzt, ey, CFAN gibt es seit 25 Jahren und sie sagen, sie haben 42 Millionen ausgefüllte Bekehrungskarten gehabt in der Zeit. 42 Millionen Leute in 25 Jahren zum Herrn geführt. Ja! Ich meine, das ist cool, das ist cool. Ey, und wenn Jesus davon redet, dass wir größere Wunder vollbringen können als er, ich glaube, dann ist sowas gemeint. Und, weil das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, als was Jesus irgendwie zum Glauben geführt hat. Klar, Gottesdienste mit 5000 erwachsenen Männern und wie 20.000 insgesamt. Aber was ist das irgendwie, ne? Das Evangelisation, das sind 1,5 Millionen Leute da. Boah. Aber halt auch da, ne, ein langer Weg irgendwie der Treue und Hingabe und vor 20 Leuten predigen und vor einem predigen und irgendwie verzweifelt sein und fast resignieren und trotzdem irgendwie diesen Weg weitergehen, bis es dann passiert ist. Und es dauert halt einfach Zeit, irgendwie, um das Denken zu erneuern. Es dauert Zeit, irgendwie in diese Sachen reinzukommen. Und ich glaube, dass Gott es auch einfach nicht jedem anvertraut. Nicht jedem, der es irgendwie jetzt einmal wieder darum bittet irgendwie und charakterlich nicht reif genug ist, um diese Kraft zu tragen, wird Gott die Kraft geben. Ein anderer Favorite von mir, Bill Johnson aus Amerika, hat da so eine Gemeinde, die dafür glaubt, dass ihre Stadt Reading cancer-free wird, also krebsfrei wird und wo es total normal ist, dass da in den Gottesdiensten Tumore verschwinden und so und die auch schon richtig gute Erfolge damit haben. Aber er hat 12 Jahre gebraucht, um da reinzukommen. 12 Jahre haben wir dafür gebetet, dass der Heilungsdienst durchbricht bei ihm. Und irgendwann war er total verzweifelt und fragt Gott irgendwie so, hey, warum dauert das irgendwie so lange? Und es ist ein Prophet irgendwie zu ihm gekommen und hat gesagt, du wirst es wertschätzen können, wenn die Salbung durchbricht, weil du weißt, was sie dich gekostet hat. Und du wirst nicht leichtfertig damit umgehen, du wirst nicht stolz werden, du wirst nicht hochmütig werden und glauben irgendwie, dass es aus deiner eigenen Kraft oder Tollheit irgendwie rauskommt, sondern dein Charakter wird so aufgebaut worden sein, wie dass du mit dem, was kommt, umgehen kannst. Und ich glaube ganz ehrlich, dass kaum einer von uns in der Lage wäre, Gottes Herrlichkeit zu tragen, wenn die jetzt spontan vorbeikommen würde. Und wenn jetzt auf einmal jeder Kranke, wenn du gebetet hast, irgendwie geheilt wird und sowas, ich glaube, du würdest es nicht tragen können. Und ich glaube, ich würde es auch nicht tragen können. Und so habe ich auch gemerkt, dass so diese Reise in den Heilungsdienst eine Reise zu mir selbst gewesen ist und ich da in mir selber Abgründe entdeckt habe, von denen ich nicht wusste, dass die da waren und auch manchmal echt schockiert darüber war, irgendwie zu finden, was eigentlich noch in mir drin ist und einfach merken, dass Gott mich vorbereitet, meinen Charakter aufbaut und mich immer mehr zu einem Gefäß macht und das immer mehr Kraft halt tragen kann. Und mittlerweile ist es mehr Kraft möglich, als das früher war. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal dahin kommt, dass Gott sagt, okay, Digga, du kannst jetzt hier richtig Kraft haben. Du wirst keinen Scheiß damit machen und geh einfach hin. Und es sind so viele Leute im Heilungsdienst gescheitert an dem Niveau an Kraft, was sie hatten. Der John Alexander Dowie, von dem ich gerade erzählt habe, der ist als Alkoholiker in geistlicher Umnachtung gestorben. Und eine Sache, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen eigentlich. Aber er hat über Jahre in einer tierischen Kraft gedient, hat nachher eine Stadt aufgebaut, also wirklich eine ganze Stadt, irgendwie Science City hieß die, aufgebaut, irgendwie mit Krankenhäusern, wie für die, wo nur für Leute gebetet worden ist, irgendwie, wo kein medizinisches Personal war, wo irgendwie von 1000 todkranken Leuten einer gestorben ist und die anderen irgendwie geheilt worden sind. Also wo richtig Kraft war. Und irgendwann haben die Leute irgendwie angefangen zu sagen, hey, du bist Elia. Und du kündigst irgendwie an, dass Jesus wiederkommt. Manche haben sogar gesagt, hey, du bist der Messias und du bist irgendwie der absolute Götterbote. Und er hat das über Jahre irgendwie natürlich abgewiesen. Und irgendwann muss das in seinem Herzen Fuß gefasst haben. Und er muss gesagt haben, okay, ich bin wirklich irgendwie der Elia. Und irgendwie, ihr müsst mir Ehre erweisen. Und dann sind irgendwie immer komischere Sachen passiert. Und er ist immer schräger geworden irgendwie. Und es hat immer mehr Schieflage gekriegt irgendwie in seinem Dienst, weil er nicht irgendwie damit umgehen konnte, wie die Leute wegen der Kraft mit ihm umgegangen sind. Und das ist kein Einzelfall. Es gibt in der Voice of Healing Bewegung, die war zwischen 45 und 55 in Amerika, eine große Bewegung, wo also jeder Depp ein Zelt gehabt hat und teilweise Leute mit 22.000 Mann Zelten irgendwie durch die Gegend gezogen sind und alle in einer enormen Heilungskraft gedient haben und viele Leute natürlich zum Glauben dadurch gekommen sind, weil einfach so viel Heilungspower da war. Und es gibt einen Vorreiter da, William Branham hieß der, der schon von Kind auf an mit Heiligen Geist sehr gesegnet war und dem als Kind schon Engel erschienen ist und gesagt hat, du darfst niemals rauchen, niemals Kaffee trinken, niemals irgendwie dieses und jenes machen, weil du Gottes Werkzeug bist. Und er war total stark im Wort der Erkenntnis und hat immer Leute rausgerufen und gesagt, hier ist jemand, der ist 20 Jahre alt und du hast das und das und komm nach vorne und Gott wird dich heilen. Und es gibt Bilder irgendwie, wo er einen Heiligenschein irgendwie hat, den man fotografieren konnte. Es gab Gottesdienste, wo alle gesehen haben, dass ein Engel neben ihm gestanden hat und dass halt einfach totale Power da war. Und er ist auch irgendwie auf diese Elia-Falle reingefallen. Leute haben ihn einfach so hoch erhoben, dass er irgendwann dachte, er könnte alles. Und er war jemand, der halt einfach in dieser Salbung arbeiten konnte, aber der nicht predigen konnte. Und irgendwann hat er gesagt, okay, ich werde jetzt anfangen zu predigen, ich werde lehren. Und dann haben ihn alle großen Geistlichen um ihn rum gesagt, mach das auf keinen Fall. Irgendwie Gott hat dich zum Heilen berufen, aber nicht zum Lehren. Und er hat angefangen zu lehren und das war Zeug, das war fast esoterisch. Und es war einfach nur total schräges Zeug, das er gepredigt hat. Und er ist immer weiter irgendwie da die Spirale irgendwie runtergegangen, hatte nach seinem Club irgendwie von Leuten, die ihm überall hingefolgt sind und ihn in den Himmel erhoben haben und hat nach irgendwie vor 100 Leuten gepredigt oder sowas und seine komischen Lehren da verbreitet. Und ist irgendwie immer komischer geworden. Und irgendwann war es so weit, dass Gott Kenneth Hagin eine Offenbarung gegeben hat und gesagt hat, hey, der Mann Gottes wird das Jahr 1961, was glaube ich, nicht mehr erleben. Er wird sterben, aber seine Seele wird errettet werden. Und es ist genauso passiert. Er ist irgendwie dann im Dezember, was habe ich gesagt, 61, im Dezember 60 irgendwie mit dem Auto verunglückt, irgendwie frontal mit einem betrunkenen Autofahrer irgendwie zusammengestoßen und am 30. oder 29. gestorben, dann im Krankenhaus irgendwie und war eigentlich geistlich schon total weg vom Fenster. Und das ist etwas, was uns echt als Warnung dienen muss, wirklich muss, dass wir nicht irgendwie zu schnell in etwas reinwachsen wollen, was wir nicht handeln können und was wir nicht tragen können. Und ich weiß, wenn wir als junger Christ, wie vor 13 Jahren, das Erste, was Gott mir gesagt hat, war, du wirst Prediger werden. Und ich glaube, wenn ich da irgendwie gleich auf dem Freakstock gepredigt hätte oder so, ich hätte nicht damit umgehen können. Jetzt heute stecke ich es locker weg und es ist nichts, wo ich mir dann drauf runterhole oder so. Das ist nichts, was mich stolz macht. Aber damals hätte mich das fertig gemacht. Und ich weiß, dass es mit dieser Power irgendwie genau das Gleiche ist, irgendwie das Kraft, Charakter voraussetzt. Es darf nicht mit das eine ohne das andere da sein. Und wer die Dinge Gottes sucht und bereit ist, lange zu suchen, der wird auch erleben, dass der Charakter gebaut wird und dass wir dann in das reinkommen können, was Gott für uns vorbereitet hat. Eine andere Sache, warum es, glaube ich, schwer ist, in den Heilungsdienst reinzukommen. Könnt ihr noch ein bisschen? Okay, warum es, glaube ich, schwer ist, in den Heilungsdienst reinzukommen. Ja, vor einer Stunde oder so habe ich, glaube ich, angefangen hier mit dem ganzen Sprachenzeug und so. Ist, wenn du dir mal die Reformationszeit anguckst und da so ein bisschen reinstudierst, dann brachte Luther eine Lehre, die vollkommen neu war. Nämlich, du kannst errettet werden, ganz aus Gnade, nur durch Glauben. Das war damals eine Revolution. Klar, sonst hätte es ja keine Reformation ausgelöst. Damals konntest du an jeder Straßenecke einen Ablassbrief kaufen, der dir ein paar Jahre Fegefeuer erspart hat, wenn du ihn da gekauft hast. Und es war irgendwie ganz klar, wenn du errettet werden willst, dann musst du in die katholische Kirche sein. Und es hatte überhaupt nichts mit Glauben zu tun. Und Luther kriegte eine Offenbarung, die sein Leben total verändert hat. Er war ein Gelehrter und er dachte über Gottes Gerechtigkeit nach. Und es kam ihm total gemein vor, irgendwie, dass er Gottes Gerechtigkeit sein sollte, weil er immer dachte, irgendwie, dass das ja hieß, irgendwie, dass er selber aus sich heraus Gottes Gerechtigkeit hervorbringen müsste. Und er, das kann nicht sein. Und irgendwann saß er da in seinem Studierzimmer, in seinem Turm und meditierte über die Bedeutung des griechischen Genitivs. Und es wurde ihm auf einmal blitzartig klar, Gottes Gerechtigkeit ist nichts, was ich leisten muss, sondern ist etwas, was Gott mir gibt. Und es hat sein Leben völlig verändert und er hat angefangen darüber zu predigen und es hat die Kirche gespalten und es hat irgendwie die Reformation ausgelöst. Aber es war eine Wahrheit, in die es fast unmöglich war, zur Reformationszeit reinzukommen. Und wenn du Berichte darüber liest, dann war es nicht leicht für die Leute, das zu glauben, sondern sie hatten es irgendwie im Kopf. Ja, ich kann aus Glauben errettet sein. Und dann haben sie sich aufgemacht, um das mit dem Herzen zu ergreifen und haben manchmal Jahre studiert und gebetet, um es in ihr Herz reinzukriegen, dass sie wirklich errettet sind und Heilsgewissheit haben konnten. Und manche von den Leuten haben es auch überhaupt nie ergriffen. Die haben studiert und gebetet und sind mit Zweifeln ins Grab gegangen und waren immer noch nicht sicher, ob sie wirklich errettet sind, irgendwie durch den Glauben an Jesus Christus. Und heute ist es total einfach, Heilsgewissheit zu kriegen. Klar, es gibt Leute, die haben Probleme damit, aber das Gros irgendwie der Christen hat vielleicht mal 2-3 Monate nach ihrer Bekehrung irgendwelche Probleme mit Heilsgewissheit, aber man kann eben Bibel lesen und man kriegt das schnell raus. Und ich glaube, der Grund dafür, warum es jetzt so einfach ist, ist, dass wir 500 Jahre Geschichte hinter uns haben, wo die Errettung aus Glauben gepredigt worden ist. Und dass die Protestanten seit 500 Jahren irgendwie immer wieder sagen, du bist aus Glauben errettet, irgendwie du kannst das Heil annehmen, du musst nichts irgendwie selber tun. Dass Leute mit Geistesmächtigkeit das gesagt haben, dass Intellektuelle das gesagt haben, dass es so sehr in unserem Denken drin ist, dass wir es wissen und ganz leicht annehmen können, wir sind aus Glauben errettet. Und es ist nicht mehr schwer heute. Aber in der gleichen Zeit hat die gleiche Kirche Heilung massiv bekämpft. Und es ist nicht irgendwie gesagt worden, ja, es gibt einen guten Gott und der will uns heilen, sondern es ist in der gleichen Zeit gesagt worden, ja, es gibt irgendwie einen Gott, der kann möglicherweise heilen, weil er allmächtig ist, aber es ist nicht immer sein Wille. Und ich habe das mal nachgelesen, ich habe mir mal mein altes Kirchengesangbuch rausgeholt und ich habe mir mal ein paar Gebete irgendwie angeguckt und wie am Ende sind ja immer Gebetsvorschläge, die man beten kann, wenn man krank ist und alt und so. Und ich wollte einfach mal gucken, was sagt denn die Kirche oder was gibt die Kirche ihren Seelsorgern für Tipps, was man mit kranken Leuten beten kann. Und dann heißt es hier, Gebet 28. O Herr, ich bin einsam und hilflos. Schmerzen plagen mich Tag und Nacht. Ich kann nicht schlafen. Ich falle den anderen zur Last. Hilf mir, geduldig zu sein. Lass dein Angesicht leuchten, je dunkler es um mich wird. Meine Zeit steht in deinen Händen. Auf dich her hoffe ich, lass mich nicht zu Schanden werden. Amen. Nummer 29. Himmlischer Vater, ich rufe zu dir in der Krankheitsnot, die über mich gekommen ist. Sei du mir nahe mit deiner Hilfe. Segne den Dienst der Ärzte und gib all und aller derer, die mich pflegen. Sei mir gnädig und vergib mir all meine Schuld. Lass die Krankheit mir zum Segen sein. Sei mit meinen Angehörigen, erbarme dich aller Kranker. 30. Gebet für chronisch Kranke. Herr, himmlischer Vater, ich bitte dich in meiner großen Not, lass mir das Kreuz nicht so schwer werden. Stärke mich, dass ich es mit Geduld ertrage und an deiner Barmherzigkeit nicht verzage. Mach meiner Not ein Ende und lass dir das Opfer meines geängstigten Geistes gefallen. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Aus der Fürbitte für ein krankes Kind. 35. Ich lese das mal ganz vor. Teilweise gar nicht schlecht. Allmächtiger Gott, Herr über Leben und Tod, wir flehen zu dir für dieses kranke Kind. Sei ihm nahe, hilf ihm in seiner Schwachheit um deiner Güte willen. Nimm hinweg seine Krankheit, Halleluja, und lass es genesen, dass es aufwachse zu deiner Ehre und dir diene. Yeah! Und dann in Klammern, hast du es aber anders beschlossen, so nimm dieses Kind auf in dein himmlisches Reich und vollende an ihm den Ratschluss deiner Liebe. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Amen. Und das geht noch. Also das deutsche evangelische Gebetsbuch ist echt in Ordnung. Ihr müsst mal das Anglikanische lesen, wie was die anglikanischen Seelsorger in England mit ihren Leuten beten. Und da geht es eigentlich bloß irgendwie so, Herr, danke, dass du mir diese Krankheit gegeben hast und ich weiß irgendwie, dass mir das helfen wird, ein besserer Christ zu sein und dir besser nachzufolgen. Und ich sage das nicht irgendwie, um unsere Freunde von den großen Kirchen schlecht zu machen oder so, ne? Aber es ist einfach irgendwie eine Tatsache, dass kein Heilungsglaube in Deutschland gepredigt wird. Und das ist schon gar nicht so, wie der Glaube an der Rettung durch Gnade gepredigt wird. Und wir sind in einer Pioniersituation. Es wird schwierig sein, wie für uns diesen Glauben aufzubauen. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, irgendwie eine Bewegung loszutreten, dann mag das vielleicht in 500 Jahren irgendwie sein, dass es genauso einfach ist, für Heilung zu glauben wie für alles andere. Oder wenn du dir anguckst, wie schwer es war, irgendwie von 1901 mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein und mit Sprachen zu beten, nee, das ging fast gar nicht. Du musstest fasten dafür und ins Wort gehen und studieren und es war echt schwer. Und heutzutage, wenn jemand den Heiligen Geist haben will, ja, kein Ding, komm nach vorne, ich bete für dich irgendwie und dann kannst du gleich in Sprachen beten. Klappt nicht immer irgendwie, aber es ist wesentlich einfacher, in Sprachen zu beten und den Heiligen Geist zu kriegen, als es früher war. Und so stehen wir einfach da auf einem guten Boden, aber wir haben keinen guten Boden, wenn es darum geht, in Heilung reinzukommen. Und wir schwimmen die ganze Zeit gegen den Strom. Und ich habe das gestern schon gesagt, und es ist entsetzlich irgendwie zu sehen, wie alttestamentlich die meisten Christen angesichts von Krankheit und Tod werden. Und wenn dann immer wieder irgendwie der alte Hiob wieder rausgekramt wird und es immer wieder heißt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn, da könnte ich mich echt drüber aufregen. Und das ist ein Spruch, den hörst du auf fast jeder Beerdigung. Und dann ist es egal, irgendwie, wenn ein 13-Jähriger irgendwie an irgendwas Schlimmes gestorben ist, und weiß, ja, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und danken wir, dass wir diesen Jungen überhaupt kennenlernen durften und jetzt ist er halt tot und ja, schön irgendwie, dass er bei dir ist und du hast wahrscheinlich einen neuen Engel im Chor gebraucht. Und es ist Bullshit. Es ist Bullshit. Weißt du, erstmal irgendwie bei Hiob, weil es überhaupt nicht irgendwie die Pointe, Gott hat Hiob überhaupt nichts weggenommen, der Teufel war es. Also da muss man einfach bloß mal Hiob irgendwie lesen, irgendwie von Anfang an. Irgendwie da steht das nochmal total deutlich drin und ich weiß nicht, wie man auf sowas kommen kann. Und das Zweite ist, irgendwie Hiob hatte eine ganz andere Offenbarungsebene als wir. Im Alten Testament irgendwie, ohne dass der Teufel offenbart war, oder da kam er bloß an drei Stellen vor. Also da mag das in Ordnung gewesen sein, alles Schlimme irgendwie Gott zuzuschieben, wie das irgendwie immer da gemacht worden ist. Aber wir kommen vom Neuen Testament her und wir wissen, was wirklich dahinter steht. Und das war ja einer der größten Brüche eigentlich, finde ich, vom Alten zum Neuen Testament, dass Jesus im Neuen Testament sagt, nee, Freunde, wie das, was ihr immer geglaubt habt, dass Gott irgendwie alles Unglück irgendwie hervorgerufen hat, das stimmt gar nicht. Es gibt dann noch einen anderen und der ist richtig fies. Und deswegen ist es doch eigentlich so, wir können doch nicht irgendwie wirklich ernsthaft glauben, wie dass es Gottes Wille ist, wenn ein junger Mensch irgendwie an irgendeiner schrecklichen Krankheit stirbt oder ein alter Mensch und dann glauben wir, dass das Gott gewesen ist. Und das ist so eine klare Sache. Wir werden nachher auch noch wieder darüber reden, warum Heilung im Evangelium drin ist und so. Aber es ist eigentlich so eine klare Sache und wir können es uns nicht leisten, immer wieder dann angesichts von Not und Elend ins Alte Testament zurückzufallen und alle Offenbarungen, die wir jemals von Gott gehabt haben, zu vergessen. Das geht einfach nicht. Und trotzdem ist es so, wenn du anfängst für Heilung zu glauben und über Heilung zu lehren und zu reden, und dann hast du immer diese Gespräche. Ja. Und der Hammer ist halt einfach, dass Menschen, immer, ihr müsst einfach sagen, wenn ich Schluss machen soll, ich werde sonst alle Pausen wieder durchmachen, weil ich einfach merke, dass gerade eine Menge Leersalbung irgendwie da ist. Irgendwie, ne? Dass einfach super viel Theologie entsteht, indem wir unsere Erfahrung der Bibel überstülpen. Und dass es nicht irgendwie so rum ist, dass wir in der Bibel lesen, ja, Gott ist ein guter Gott und will immer heilen und wenn irgendwie er gerade nicht heilt, dann verstehe ich vielleicht nicht, warum das so ist, irgendwie, aber es ist für mich in Ordnung, sondern dass es dann umgekehrt ist, wenn du sagst, irgendwie, ich glaube irgendwie, dass Gott nur gut ist und irgendwie nur das Beste für den Menschen hat, dann kommt mit Sicherheit irgendwie ein Christ um die Ecke oder mehrere Christen um die Ecke, die sagen, ja, aber wenn das so stimmen würde, warum ist denn Schwester Erna irgendwie an Krebs gestorben, obwohl die doch irgendwie jeden Tag gebetet hat? Und dann sagst du, ja, ich glaube an göttliche Versorgung. Ich glaube, dass Gott nicht will, dass es einem Menschen schlecht geht. Und dann, ja, aber in Afrika, irgendwie, was ist denn damit? Und wieder Hunger in der dritten Welt. Wenn Gott doch wirklich das wollte, dann wäre das doch nicht da. Das ist dann immer der Punkt, an dem mir der Kragen platzt, irgendwie, weil ich weiß, irgendwie, dass der Hunger in der dritten Welt nun sicherlich nichts ist, was Gott hervorgerufen hat, sondern etwas, was 100% Menschen gemacht ist. So. Und es ist natürlich unsere Aufgabe, ist da irgendwie etwas gegenzumachen. Aber das ist doch immer so. Ich meine, wir sind Gottes Antwort auf die Probleme dieser Welt. Und wenn jemand dann sagt, ja, warum macht Gott denn da nichts? Ja, Gott hat etwas gemacht, er hat Jesus gesendet. Und er hat uns gesendet, irgendwie etwas dagegen zu machen. Und irgendwer hat mir das mal erzählt, ich weiß nicht, warst du das irgendwie, irgendwer hat mal eine Statistik irgendwie mir erzählt, dass die amerikanischen Christen allein so viel Tafelsilber haben, dass es reichen würde, um die Schulden der dritten Welt zu bezahlen. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das ist nur das Tafelsilber, was diese Leute haben. Und das ist ja sicherlich überhaupt gar kein Problem, irgendwie da was gegen zu machen. Und dann irgendwie zu sagen, so ja, irgendwie, warum macht Gott denn nichts? Ja, warum macht Gott nichts, ey? Ja, genau, weil wir seine Hände sind. Und weil die Kirche, weil wir es zulassen. Und weißt du, diese alte Frage, warum lässt Gott mir das Leiden in der Welt zu? Ist ja uralt. Irgendwie hat Leibniz irgendwie schon drüber geschrieben, das war 1700 irgendwas. Und Boccaccio hat das im 15. Jahrhundert mir auch schon aufgebracht. Und es ist immer diese Frage an die Christen, ja, wenn es einen allmächtigen, guten Gott gibt, warum gibt es denn dieses und jenes? Warum lässt Gott das zu? Und die Antwort ist ganz klar, ey, Gott lässt es nicht zu, wir lassen es zu. Gott hat alles gemacht, irgendwie, aber wir als Kirche, wir kommen nicht in das hinein, was Gott eigentlich möchte, dass wir machen. Und es ist nicht, dass Gott irgendwie auf seinen Ressourcen sitzt, wir sitzen auf unseren Ressourcen. Und Kenneth Hagin hat mal irgendwie so eine nette Geschichte erzählt, dass wie einer zu ihm gekommen und hat gesagt, ja, wenn Gott doch allmächtig ist, er kann doch alles machen, warum macht er denn nicht alles? Und Kenneth Hagin hat ihm geantwortet, hey, Gott ist allmächtig, aber er kann trotzdem noch nicht mal machen, dass du deinen Zehnten gibst. Oh, ich glaube, genauso ist das. Genauso ist das. Die Welt wartet darauf, dass die Christen endlich aufstehen und das machen, was eigentlich in ihrer Macht steht. Und wir können die Welt ändern, wir hätten die Ressourcen dafür. Aber wir sind die ganze Zeit irgendwie damit zu diskutieren, irgendwie warum irgendetwas passiert oder nicht passiert und dem heiligen Gott irgendwas da in die Schuhe zu schieben, was er irgendwie niemals gemacht hat und kommen nicht dahin, die Bibel einfach so zu nehmen, wie sie eigentlich ist. Und das ist, Freunde, das ist so gefährlich. Es ist so gefährlich, die Bibel durch die Brille unserer Erfahrungen zu sehen. Das darf man nicht machen. Das ist ein absolutes Don't. Wir wollen, dass unsere Erfahrung sich dem Wort angleicht und nicht umgekehrt, das Wort sich unseren Erfahrungen angleicht. Und deswegen also jeder Christ, der sagt, so ja, es steht irgendwie in der Bibel, aber der ist auf dem Holzweg. Unsere Erfahrung, eigentlich müsste es so sein, wie wir sagen, ja, ich habe hier und das erlebt, aber in der Bibel steht das ganz anders drin und deswegen will ich, dass es anders wird. Und wir müssen uns, ich habe das schon oft gesagt, dass wir uns Sachen abgewöhnen müssen und ich werde das noch ein paar Mal sagen, wir müssen uns das echt abgewöhnen, wir zu sagen, Bibel sagt aber, sondern wir müssen unser aber anders setzen und müssen sagen, wie in der Welt sieht so aus, aber Gott will es anders haben. Und deswegen werde ich mich dafür einsetzen, dass es anders wird. Und wir müssen in die Kraft Gottes reinkommen. Es ist unsere Aufgabe. Gott hat es uns unter die Füße gelegt. Und wir haben die Macht, den Feind unter die Füße zu treten. Und wir müssen das tun. Und also Gott wird nicht irgendwie etwas Übernatürliches machen. Also das ist auch eine Enttäuschung für viele charismatische Gemeinden, die irgendwie denken, Erweckung ist, wie wenn Gott irgendwann die große Erweckungstonne im Himmel umschüttet und es kommt dann irgendwie da von ihm der Menge Segen runter. Und es wird so nicht sein. Die Erweckung wird passieren, wenn wir endlich mal erkennen, was in uns drin ist und was wir in der Kraft Gottes ausrichten können. Und wenn wir sagen, diese Dinge sind illegal. Es ist illegal, dass in meiner Gemeinde Leute an Krebs sterben. Es ist illegal, dass in meiner Gemeinde Leute arbeitsunfähig sind. Es ist illegal, dass diese Dinge passieren. Und wir nennen es illegal und wir kämpfen dagegen. Und vielleicht wird das nicht in jedem Fall funktionieren, aber irgendwie die Sache ist ja trotzdem klar. Die Wegroute, die Marschroute ist klar. Wir wissen, wie was das Evangelium ist. Und wir wollen alles tun, um das Evangelium umzusetzen. Und es ist nicht Gott, ich sage das nochmal, es ist nicht Gott, der diese Dinge zulässt. Es ist die Kirche, die diese Dinge zulässt. Und damit meine ich nicht die Landeskirche, damit meine ich uns. Wir sind die Kirche. Und wir lassen diese Dinge zu. Und wir dürfen sie nicht mehr zulassen. Wir müssen an den Punkt kommen, wo es das in uns aufsteht, wo es so ist wie bei John Alexander Dowie, dass wir sagen, ich kann damit nicht mehr leben, das ist kein Werk meines Vaters und ich werde jetzt etwas dagegen machen. Ich werde jetzt aufstehen und ich werde jetzt etwas dagegen machen. Und es wird Zeit vergehen von dieser Startschusserkenntnis bis dahin, wo es durchbricht. Und es wird ineffektiven Dienst zwischendurch geben. Es wird passieren, dass wir für Leute beten und dass nichts passiert. Und es wird geschehen, dass wir mit Menschen über das Evangelium reden und dass nichts passiert. Aber das soll uns nicht davon abhalten, es trotzdem weiterzumachen und so lange zu beten und zu fasten, wenn das nötig ist und Motivation hineinzulegen, bis diese Kraft Gottes wirklich durchbricht und bis das evangelische Gesangbuch sich ändert. Und bis dann irgendwann da drin steht, Gebet für chronisch Kranke, in Jesu Namen Satan, fahr aus und lass diesen Bruder in Ruhe und du stehst jetzt wieder auf und Gottes Kraft kommt in dich hinein und du wirst wieder stark in Jesu Namen, in seinen Wunden sind wir geheilt. Und ich meine, ey, das wäre doch der Hammer, ey, wenn der Pastor kommen würde und sowas sagen würde. Ey, oder der Pastor klingelt unten und der Geist sagt oben schon, ey, ich gehe, das gibt Ärger. Und zack, ist die Krankheit weg, bevor der auch bloß hochgekommen ist. Und ich glaube, das Wichtigste, was du machen kannst, und das wird heute ein sehr großer Seminarblock auch sein, nämlich gleich der nächste, über den ich reden werde. Das Wichtigste, was du machen kannst, ist deinen Glauben aufzubauen und Vertrauen in das aufzubauen, was Gott machen kann, schon gemacht hat und noch machen wird. Dass wir ein Volk werden von Leuten, das seinen Gott wirklich kennt. Und es ist so, hey, die Christen sind ein Volk, das seinen Gott nicht kennt. Und das mag nicht auf jeden zutreffen, aber es sind eigentlich fast alle Leute, die ich kennengelernt habe und mit denen ich gebetet habe und sowas, hatte ich nachher das Gefühl, hey, ihr wisst gar nicht, wer Gott ist. Man hängt immer irgendwie dieses, wenn es dein Wille ist, irgendwie an alle Gebete dran, irgendwie ganz egal, ob das irgendwie klar offenbarter Wille Gottes ist oder nicht. Aber immer wieder kommt so eigentlich rüber, ich weiß gar nicht, was Gott will. Ich weiß gar nicht, ob Gott will, dass es mir gut geht. Ich weiß gar nicht, ob Gott will, dass ich geheilt werde. Ich weiß diese ganzen Sachen alle gar nicht. Wir sind ein Volk von Leuten, das einen Gott nicht kennt. Und das, was wir dagegen machen können, ist studieren, meditieren, beten, wieder hineingehen, Bibel essen oder wie Paddy immer sagt, wie halt ein Schnüffel in mein Wort. Und es einfach aufsaugen und uns verändern lassen vom Wort, wie unser Denken ändern lassen. Römer 12, Vers 2, den muss jeder von euch auswendig können. Wenn ich das nächste Mal hier bin, frage ich den ab. Irgendwie, dass wir es echt wissen, dass unser Denken verändert sein muss, irgendwie am Wort. Nicht durch irgendwelche Mythen, nicht durch irgendeinen Quatsch, den uns Menschen erzählen, sondern am Wort verändert wird. Und dann wird in der Römer 10, Vers 17 Glaube kommen und dieser Glaube wird übernatürliche Resultate hervorbringen. Und das Dritte, was ich euch auf jeden Fall empfehlen will, ist ausprobieren. Üben, 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 üben. Also erstens Zeit einplanen, zweitens Glauben aufbauen, drittens ausprobieren. Immer wenn man Kranken sieht, eine willkommene Gelegenheit. Man muss manchmal ein bisschen weise sein, weil manche Kranken haben auch schon die Nase voll davon, wie das irgendwie alle möglichen Christen, die dann als Übfeld irgendwie missbrauchen. Oder muss man dann vielleicht auch mal auf die Distanz, sei geheilt. Aber immer, wenn es sich Gelegenheit gibt, ausprobieren. Und ich weiß selber, wie das Ausprobieren die große Gefahr beinhaltet, frustriert zu sein, wie es immer irgendwie bei Motivation ist, dass Motivation schnell in Frust irgendwie umschlägt und dann ist es gut, irgendwie in Ausdauer irgendwie zu investieren und manchmal auch zu sagen, gut, keine Ahnung, warum es jetzt nicht läuft, aber ich weiß irgendwie, dass es eigentlich in der Theorie klappen müsste und deswegen werde ich es weiterhin ausprobieren, sich nicht jeden Schuh anzuziehen, irgendwie, also nicht immer dann zu sagen, ja, mein Glaube hat wohl doch nicht gereicht und ich bin irgendwie ein Glaubensversager oder so, sondern halt einfach irgendwie es weiter ausprobieren und wir einfach sagen, hey, es kann nicht schlechter werden, irgendwie, er wird sowieso irgendwie weiter krank sein, ob ich für ihn bete oder nicht, irgendwie, und es kann maximal besser sein. Und das ist eine Einstellung, die ich mir angewöhnt habe, die ich auch richtig gut finde mittlerweile. Also klar, am Anfang denkt man sich, das ist vielleicht so ein bisschen zu lakonisch und irgendwie zu wenig Empathie wieder drin, also Mitgefühl. Aber es ist eigentlich gar nicht so. Ich bin daran interessiert, dass Leute gesund werden, wie das Krankheit weggehen. Und ich werde mich nicht irgendwie dadurch frustrieren lassen, dass es irgendwann mal nicht funktioniert hat. Und auch wenn es auch 100-mal nicht funktioniert, ich werde es einfach weitermachen. Ich werde es weitermachen. Und Erfahrung ist, und wie Glaube lässt sich ziemlich gut aufbauen, die Kraft ist schwieriger zu kriegen. Und ich habe vor einer Weile mal ein Video gesehen von Charles und Frances Hunter. Kennt die jemand? So ein amerikanisches Heilungsehepaar. Die haben eine abgefahrene Heilungsreihe rausgebracht. So 14 Videos sind das oder 14 Teile. Die sind mit einer fürchterlichen Synchronstimme deutsch synchronisiert. Und es ist echt der Hammer. Irgendwie was. Die stehen dann so da vorne irgendwie, haben so eine Sesselatmosphäre hinter sich mit so Oma-Lampen und sind halt auch echt Oma und Opa, die so 75 vielleicht gewesen sind oder Anfang 80, als die Videos gedreht worden sind. Und sie haben immer total komische Kostümchen an mit großen Blumen da. Und es ist also ganz, ganz schräg irgendwie. Ne? Ganz komische Farbzusammenstellung und dann halt diese Übersetzerstimme, also sie kommt da immer so nach vorne, oh, ich liebe euch Fanatiker, ha ha ha, ha ha ha, oh, es ist so, ha ha ha, ha, ha. Es ist so schön, ha ha ha. Und also man muss sich da echt so ein bisschen durchbeißen, man muss sich echt manchmal durchbeißen, um an das Gute ranzukommen, was Gott für einen hat. Aber sie haben einen Satz gesagt, der mich total getroffen hat. Nämlich sie haben gesagt, wir hatten Glauben, aber keine Kraft. Und ich wusste immer gar nicht, dass das geht, dass man Glauben haben kann, ohne Kraft haben kann. Ich dachte immer, es liegt an meinem Glauben. Aber tatsächlich, man kann Glauben haben und keine Kraft. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich mit dem Zitat umgehe. Aber sie sagen, sie haben 2 Jahre für Kranke gebetet und irgendwie keiner gesund geworden. Kein einziger. Und in jedem Gottesdienst, wie immer, gebetet, gebetet, gebetet. Irgendwie für Tausende von Kranken. Und hatten totalen Glauben, aber keiner ist gesund geworden. Und dann kam irgendwann Gott und sagt, okay, hier habt ihr die Kraft und jetzt mach's nochmal. Und es hat sich irgendwie alles total geändert. Und deswegen, auch wenn du die Kraft noch nicht hast, weitermachen, weitermachen. Man kann selbst ohne Kraft Kranke heilen, allein einfach, indem man Glauben aufbaut. Und du kannst aus Glauben geheilt werden, egal ob Kraft da ist oder nicht. Irgendwie vergiss es ist egal. Es geht auch ohne Kraft. noch irgendwie was von Kenneth Hagin, den ich ja, wie gesagt, irgendwie sehr mag. Er sagt mir, bevor er die Heilungssalbung gekriegt hat, hat er schon fünfmal so viele Leute geheilt wie irgendwie die meisten anderen seiner Kollegen. Und das einfach nur, weil er Glauben gelehrt hat. Weil er sagte, hey, Gott will das. Und die Leute haben es angefangen zu glauben und sind von ihren Krankheiten losgekommen. Und dann hat er irgendwann 1950 irgendwie eine Vision und er war in einer Zeltevangelisation und er sah Jesus irgendwie oben, da wo die Zeltkuppel hätte sein sollen, und er ist irgendwie zu Jesus hochgegangen und Jesus sagt, knie dich vor mich hin irgendwie und gib mir deine Hände, und er hat irgendwie seine Zeigefinger in seine Hände gelegt und er fing total an zu brennen und Jesus sagt zu ihm, okay, du hast jetzt eine besondere Salbung für Kranke zu heilen. Und seitdem ging das dann nochmal wesentlich mehr ab und die Salbung war total stark und er sagte manchmal so stark, dass er nichts mehr sehen konnte in den Gottesdiensten vor Herrlichkeit Gottes und wie blind irgendwie da rumgetaumelt ist und wo es dann Berichte davon gibt, irgendwie, dass er für Leute gebetet hat und alle im Raum wie sichtbares Feuer aus seinen Händen haben rauskommen sehen und halt einfach total krasse Sachen, und er hat dann in der Salbung ohne Ende gedient. Aber er sagt auch, ey, es geht auch ohne. Und wenn die Salbung nicht da ist, irgendwie, dann höre ich nicht auf, für Kranke zu beten, sondern dann fange ich an zu glauben. Und deswegen, wir strecken uns natürlich alle irgendwie nach dieser heftigen Salbung aus. Und ich will die auch haben, ganz klar. Ich bete ganz oft darum und sage, Gott, ey, gib mir das, ey, Feuer aus meinen Händen, komm, Halleluja. Aber es geht auch ohne. Es geht wirklich ohne. Du kannst durch Glauben geheilt werden, ohne dass irgendjemand dir die Hände auflegt. Du kannst durch Glauben geheilt werden, ohne dass irgendeine spürbare Salbung da ist und dich die Nackenhaare aufstellen und irgendwas Schwing-Schwing macht. Das ist völlig egal. Du kannst es ohne das erleben, allein durch Glauben. Und so ist es auch etwas, was für mich irgendwie am wichtigsten eigentlich ist, weil ich Lehrer bin. Ich bin kein Typ, der viel in der Salbung dient und arbeitet, ein bisschen schon, aber irgendwie nicht so richtig viel. Und meine Hauptsalbung ist Lehrer. Und deswegen versuche ich natürlich, Glauben zu wecken, euch irgendwie auf dem Weg weiterzuhelfen, euch zu motivieren und vielleicht so ein paar Stolpersteine auf dem Weg zur Heilung oder in den Heilungsdiensten wie beiseite zu räumen. Aber es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass jetzt irgendwann hier in diesem Seminar die tierische Heilungspower irgendwie ausbricht irgendwie und dann alle Leute umfallen oder so. Aber ich glaube, dass etwas an eurem Glauben passieren wird und dass ihr Vertrauen zu Jesus kriegen werdet und dass das irgendwie einiges verändern kann und sogar irgendwie zur Heilung führen kann. Gut, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann reden wir über das Evangelium und über Glauben. Ups. Ja gut, okay. Okay, wir machen bis halb drei Pause. Nur mal kurze Frage ans Publikum. Darf ich gleich etwas überziehen? Weil irgendwie, es war ja, das Sprachengebet war neu und sowas und so ein paar andere Sachen auch irgendwie. Und ich habe jetzt also eine Seminareinheit, liege ich zurück.